Hallo und herzlich willkommen zu Radio Tux, dem Internetradio rund um Linux. Mein Name ist Steffen Zörnig und ich darf euch durch diese erste Sendung führen.
Ja, so hat alles angefangen. Vor nunmehr 20 Jahren. Radio Tux wird 20 Jahre alt. Am 1. April 2001 kam die erste Sendung raus und ihr habt gerade Steffen Zörnig gehört, der die erste Moderation gemacht hat und die ersten Sendungen alle durchweg moderiert hat. Und vielleicht habt ihr tatsächlich auch ein paar Elemente in dem Intro wieder erkannt, denn bestimmte Teile, die ich damals verwendet habe, sind auch heute noch im Intro vorhanden, was wir schon seit, keine Ahnung, 15 Jahren, glaube ich, ähnlich verwenden. Wir haben ein paar Leute, die tatsächlich sich es nicht nehmen konnten, uns zum Geburtstag zu gratulieren. Und wir haben für euch heute auch ein Interview bzw. ein Gespräch über Linux Mobile. Und das ist wieder mal ganz klassisch, eine ganz klassische Magazinsendung, so wie alles angefangen hat vor 20 Jahren.
Listening to music that fit just right. Told me your name and I told you mine. Stayed up talking till we saw sunlight. I've never had anybody like you. Making me laugh, yeah, the way you do. I turn on my charm just to play it cool. But inside I'm still nervous too. You got me living a dream. I'm high up in the stars when you're nearby. All I wanna do is treat you right. You got me caught up. I'm wondering how you're part of my life. It's crazy without you by my side. The style is taking me places I never thought I'd go. I've seen so many faces. Your stands out against all. And I can't stop thinking about you and all the little things that you do. The way you move or the way you smile, biting your lip every once in a while. I'm falling back through time, seeing everything we did right. You've been the best of us, and I know this because you got me living a dream. I'm high up in the stars when you're nearby. All I wanna do is treat you right. You got me caught up in dreams. I'm wondering how you're part of my life. It's crazy without you by my side. The style is taking me places I never thought I'd go. I've seen so many places. Your stands out against all. I've seen so many faces.
Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Ja, das war Sam Garbett mit Nostalgia. Und vielleicht habt ihr danach den Mark Shuttleworth gehört. Und auch das ist tatsächlich schon, also nicht 15, 16 Jahre her. Das war nämlich 2005 auf der GUADEC, also der GNOME User and Developer Conference. Die war damals in Stuttgart zugegen. Und Ubuntu kannte damals noch keiner so richtig, oder es war gerade so der Shooting-Star, sagen wir mal so, unter den Linux-Distributionen. Heute ist Ubuntu gar nicht mehr wegzudenken, weder von den meisten Rechnern von euch vielleicht, als auch im Serverumfeld. Aber damals, ja, war das noch eine ganz, ganz interessante Sache. Und da habe ich zum ersten Mal Mark Shuttleworth getroffen und der hat mir auch diese kleine Station-ID eingesprochen damals. Auch auf derselben Konferenz wurden so kleine Tablet-Computer von Nokia vorgestellt. Er lief mit so einem Betriebssystem, nannte sich Majemo, und so ein Nachfolger davon. Ah, Nokia ging ja dann irgendwann vor die Hunde sozusagen. Die Geschichte kennt ihr alle. Ein Nachfolger von diesem Majemo ist Sailfish OS. Ja, setzt immer noch zu einem Teil auf dieser Weiterentwicklung sozusagen auf. Obwohl wir heute natürlich viele haben Android in der Hosentasche. Das ist zumindest Linux-Kernel. Aber eigentlich wollen wir so ein richtiges Linux auf dem Telefon haben. Und wie da der aktuelle Status ist, insbesondere der Linux-Distribution auf dem PinePhone, das besprechen Glagic und Peter.
Radio Tux beschäftigt sich ja schon seit langer Zeit mit Linux auf dem Smartphone. Wir haben da zum Beispiel das Sailfish OS uns angeschaut. Wir hatten uns auch mal das Ubuntu Touch angeschaut. Aber wie sieht es eigentlich aus mit Linux-Smartphones, also Smartphones, die explizit auch für Linux gebaut worden sind oder ja zumindest das System ausliefern standardmäßig. Und da hat sich ein Zuschauer oder Zuhörer bei uns gemeldet, nämlich der Peter. Hallo Peter.
Hallo Leszek.
Und du bist quasi Experte, was Linux-Smartphones angeht, als PinePhone und auch als Librem 5-Besitzer. Kannst du uns sicherlich sehr, sehr viel erzählen zu der ganzen Geschichte, wie das dann aussieht, wie sich das Ganze bedient, wie das Ganze sich anfühlt und was man damit alles machen kann.
Das hoffe ich doch. Ich hoffe, ich komme selber nicht durcheinander bei den ganzen verschiedenen Optionen, die es da gibt. Aber ich versuche mein Bestes, sagen wir es so.
Perfekt. Okay, wir sollten vielleicht ganz zu Anfang mal klären, was ist eigentlich das PinePhone und was ist das Librem 5? Was sind das eigentlich für Smartphones?
Das sind beides Linux-Smartphones, die designt wurden dafür, dass man darauf wirklich GNU-Linux-Betriebssysteme betreibt. Das Librem 5 hat die längere Geschichte. Da gab es im Herbst 2017 einen Crowdfunder der Firma Purism, wo sie quasi dieses Konzept vorgestellt haben, auch schon gleich, dass sie gesagt haben, hey, wir machen da auch dann eine grafische Oberfläche auf Basis der Technologien, die man so von GNOME kennt. Und das hat halt so Specs, die sich damals natürlich noch besser lasen, als sie es heute tun. Also da ist ein NXP IMX 8M Chip drin, das ist so ein Quad-Core Cortex A53 Chip mit einer Grafikeinheit von Vivante, die vom AdNaviv Driver unterstützt wird. Und das kommt jetzt so langsam, aber sicher mal in der finalen Version auf den Markt.
Also das Tolle an der Geschichte ist, dass dann speziell ein ARM-Chip ausgesucht wurde, der natürlich dann auch es ermöglicht, dann direkt mit dem Linux-Kernel und den Standard-Linux-Treibern im Kernel dann zu laufen. Das gleiche auch mit diesem AdNaviv-Treiber für GPU. Also genau. Da hat man also die Komponenten direkt ausgewählt, die dann auch mit dem Linux-Kernel direkt laufen, sodass man da keine Schwierigkeiten hat, was auch Aktualisierungen angeht, oder?
Das Ziel ist einfach, dass man da was hat, was man einerseits relativ einfach mainline kann und was dann halt im Haupt-Linux-Entwicklungszweig einfach maintained bleibt, womit man dann langfristigen Support hat und immer die aktuellen Updates und Kernel-Features mitbekommt.
Ja, das ist ja eine wichtige Sache, wenn wir uns überlegen, was Android da teilweise für Uralt-Kernel liefert, wenn wir uns so ein Android-Smartphone anschauen, da laufen ja teilweise 3er-Kernel noch und 4er-Kernel sehe ich sehr oft auf Android-Geräten, teilweise aktuellen Android-Geräten, 1-2 Jahre alt und die werden einfach nicht aktualisiert, weil eben die Treiber nicht im Kernel drin stecken und ja, niemand die Treiber neu schreiben möchte für einen neuen Kernel. Ja, das ist also einer der großen Features eines Pi-Phones oder eines Librem 5, dass sie halt eben direkt für Linux und für den Linux-Kernel entwickelt worden sind. Wie sieht das eigentlich beim Pi-Phone aus? Was steckt denn da für eine Hardware drin? Ist das auch so?
Das ist auch ähnlich. Beide Geräte haben es auch gemeinsam, dass sie quasi einen separaten Chip haben für das LTE-Modem und für WLAN. Das heißt, sonst bei so modernen Qualcomm-Smartphones ist das ja alles hoch integriert. Das ist hier dann weniger so. Beim Pinephone konkret ist ein Allwinner A64-Chip verbaut. Den kennt man vielleicht schon von diesem ersten Produkt von Pine64, dem Pine A64 oder A64, was so ein Singleboard-Computer war, der 2015, meine ich, auf den Markt gekommen ist. Also ja, das ist auch ein älterer Chip und auch Quad-Core Cortex A53 und so weiter.
Die Firma Pine ist ja auch dafür bekannt, dass sie eben Linux-Hardware baut, also nicht nur den Singleboard-Computer, die haben da sogar noch mehrere, also ROG 64 glaube ich auch.
Ja, ROG Pro 64, einiges.
Genau, und sogar dieses $99 Pinebook hatten sie ja auf den Markt gebracht. Jetzt glaube ich, kommt sogar ein Pinebook Pro raus, auch auf das der gleichen Technologie basierend. Ja. Ja, also ziemlich interessante Firma, die bauen also auch seit längerem Linux-Hardware. Was ich gelesen habe, das Besondere ist, du hast ja schon gesagt, die Chips sind alle separat. Das Besondere an der ganzen Geschichte soll sein, dass das auch sehr privatsphärenfreundlich sein soll, indem man sagen kann, okay, wenn ich jetzt das LTE-Modem nicht nutzen möchte, kann ich einfach einen Hardware-Dip-Schalter umlegen und dann wird kein Strom da reingeführt und dann kann mich also die NSA auch nicht abhören, wenn sie dann Lust hat, mich abzuhören.
Ja, das ist richtig. Also beim Librem 5 ist das direkt an der Geräteseite. Auf der linken Seite hat man dann 3 so Switches untereinander. Der oberste ist für LTE, der nächste ist für WLAN und Bluetooth und der darunter ist für die Kameras, die aber noch nicht enabled sind und derzeit einfach noch nicht funktionieren, und das Mikrofon. Das heißt, da kann man wirklich relativ schnell das verstellen. Führt manchmal dann dazu, ist mir jetzt heute, ich habe ein Video aufgenommen für meinen Blog und meine Videokanäle dazu. Und da ist mir jetzt passiert, dass ich dachte, oh, das Modem geht ja gar nicht mit dieser Disposition. Da fiel mir ein, okay, das Switch war aus. Und dann später das gleiche nochmal, als ich einen Audiorekorder getestet habe fürs Mikrofon. Das ist sowas, da muss man sich dran gewöhnen, sage ich mal. Beim Pinephone gibt es diese Switches auch, aber da sind die quasi hinter der abnehmbaren Geräterückseite in so einem Dip-Switch-Array. Und da, also das kann man auch mit dem Fingernagel eigentlich kaum bedienen. Da sollte man irgendwie eine Sicherheitsnadel mitführen, wenn man das öfter betätigen will.
Also da ist es etwas schwieriger, das Ganze dann auszuschalten. Das heißt, beim Librem 5 ist es eher für den täglichen Gebrauch gedacht, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das ja einfach mal, wenn du in die Hosentasche reinsteckst, einfach mal der Schalter umgeswitcht wird. Also ein bisschen, vielleicht.
Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Also das ist wirklich ganz gut gelöst. Die sind schwergängig genug, dass sie sich nicht von alleine aus Versehen auslösen sollten. Man muss dazu sagen, das Librem 5 ist auch wirklich ein ziemlich dicker Hund, sage ich mal. Also das ist so etwas, so knapp 16 mm dick. Und das heißt, diese Seite ist auch breit genug, dass man da nicht so dann aus Versehen drankommt.
Ah, okay. Ja, das ist ja gut. Dann hast du jetzt gesagt, man kann die hinteren Deckel, die Abdeckungen abnehmen. Bei beiden Telefonen hat man also die Möglichkeit, neben dem Dip-Schaltern beim Pinephone, wahrscheinlich auch den Akku auszutauschen.
Genau, man kann da einfach die Batterie rausnehmen. Beim Librem 5 in dieser Produktionsvariante namens Evergreen ist das ein 4500 mAh Akku, also wirklich ziemlich groß. Das liegt einfach am Stromverbrauch des Systems. Beim Pinephone ist es einer mit 2800 mAh, der einen vom Samsung Galaxy J7 2015 bekannten Formfaktor. Das heißt, beim Pinephone kommt man auch leicht an Drittanbieter Batterien, ohne dann wieder über China bzw. Hongkong bei Pine 64 direkt zu bestellen.
Das ist natürlich auch eine super geniale Geschichte. Aber ich finde es schon erstmal genial, dass neue Smartphones auf den Markt kommen, wo man überhaupt die Akkus tauschen kann, ohne dass man da irgendwie einen Heißluftföhn haben muss und das Ganze irgendwie aufbrechen muss quasi. Mhm.
Ja, auch sonst die Schrauben in den Geräten sind wirklich so normale Kreuzschlitzschrauben und oder ich glaube Philips-Schrauben nennt man die auch und das kann man alles ziemlich gut zerlegen und dann auch die Platine wechseln. Bei Pine 64 kann man diese Ersatzteile auch im Store relativ gut bekommen. Das heißt, wenn man da jetzt zum Beispiel früh dabei war und so ein Braveheart-Gerät genommen hat, was noch so ein paar Hardware-Bugs hat und dann jetzt auf die aktuelle Platine wechseln möchte, kann man das da auch tun. Die wird dann auch, ist auch hin und wieder mal im Angebot. Also das ist wichtig bei Pine 64, die produzieren halt hin und wieder mal ein Batch und dann wird er halt abverkauft und zwischendurch gibt's dann halt mal nichts. Das heißt, wenn man da was haben will und es gibt gerade was, sollte man vielleicht jetzt nicht wochenlang drüber nachdenken. Sonst kann man wieder warten.
Da kann es dann schon verschwunden sein, ja. Das heißt, du hast jetzt gerade Braveheart angesprochen. Braveheart ist jetzt so eine Produktionsreihe, habe ich verstanden, ja?
Ah, okay. Da gab es verschiedene Produktionsreihen. Braveheart war so die erste, die so in die Öffentlichkeit ging. Davor gab es irgendwie schon Developer Editions. Und danach gab es dann 5 Community Editions.
5, wow.
Ja, die erste UbiPorts Community Edition mit natürlich Ubuntu Touch. Dann Postmarket OS Community Edition mit Postmarket OS. Auch 2017 gestartet ein Projekt, welches versucht, Mainline Linux auf ganz normale Smartphones zu bringen, also viele Android-Geräte, aber auch das Nokia N900 ist das supported. Dann kam die Manjaro Community Edition, weil das Manjaro-Projekt jetzt auch angefangen hat, Linux-Distributionen für Smartphones zu bauen. Mhm. Und dann noch die KDE Community Edition mit Plasma Mobile. Und die letzte Community Edition war dann Mobian, das ist so ein Debian-Testing mit einem Mobile-spezifischen Repo noch dazu, was so ein relativ kleines Projekt ist, was erst fürs PinePhone dann auch gegründet wurde.
Ah, interessant. Das heißt, man hat also die verschiedenen Editionen jeweils mit verschiedenen Betriebssystemen ausgestattet oder gab es da auch Hardware-Änderungen oder einfach nur kosmetisches?
Also, es waren eigentlich, glaube ich, keine Hardware-Änderungen geplant. Man hat dann aber festgestellt, dass auch die 1.2er Hardware-Version in der UbiPorts Edition noch ein paar Hardware-Bugs hatte. Die hat man dann gefixt, teilweise mit der Postmarket OS Edition. Und seit der Manjaro Community Edition ist das alles Version 1.2b. Dabei ist es jetzt auch geblieben. Und dabei wird es jetzt auch bleiben für die jetzt kommende PinePhone Beta Edition, wie es jetzt heißt.
Ah, okay. Ja. Interessant. Aber das heißt dann auch, ja, es gibt verschiedene Linux-Distros mit verschiedenen Desktops, die man ausprobieren kann. Genau. Die Codebasis, der Linux-Kernel, das, was da drunter läuft, ist im Grunde genommen gleich. Also, ja klar, okay, ja, einmal
nicht
vielleicht
immer.
ein Ubuntu, dann Manjaro als unterschiedliche Distro-Basis, aber so ein Kernel und Treiber, das ist gleich,
das ist,
oder?
Ist es ähnlich. Also da gab es auch dann und gibt es verschiedene Entwicklungszweige. Es gibt ein Zweig von einem, der hauptsächlich von einem Developer betrieben wird, der sich Megi nennt und aus der Tschechischen Republik kommt. Der ist in sehr vielen Distributionen im Einsatz, weil der ziemlich gut funktioniert. Mobian rollt, glaube ich, hat noch seinen eigenen Kernel quasi so in Entwicklung so ein bisschen. Also die übernehmen da nicht alles, die machen so ein bisschen Pick and Choose, welchen Patch sie denn jetzt dann übernehmen und nicht. Mhm. Aber im Wesentlichen sind das so die beiden Hauptkernel, die mir da bekannt sind.
Und wenn ich das jetzt alles so höre, ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn du dir auch jetzt eine Post-MacOS-Edition geholt hast, hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte mal Ubuntu Touch ausprobieren oder ich möchte mal Plasma Mobile ausprobieren und kann das dann irgendwie auf eine SD-Karte oder sowas flashen und dann einfach davon booten oder irgendwie, wie kriege ich dann ein anderes System auch auf diesen Geräten installiert?
Ja, das ist sehr einfach möglich. Also, naja, nicht total super einfach, aber schon machbar, wenn man so ein bisschen mal ein bisschen Linux benutzt hat. Und zwar gibt es ein Tool namens Jump Drive. Das tut man auf eine SD-Karte flashen und dann legt man die ins PinePhone ein und bootet es von der SD-Karte. Das PinePhone bootet nämlich immer standardmäßig von der eingelegten SD-Karte. Und dann kann man quasi den eMMC-Speicher flashen. Das ist auch so, dass du quasi auch die ganzen anderen Distributionen einfach mal testen kannst, indem du sie auf eine SD-Karte schreibst. Mhm. Es gibt auch ein Distro-Image, das ist das P-Boot-Demo-Image. Das hat, ich glaube, wie viel waren es? 17 Distributionen vorinstalliert und das sind noch nicht alle. Wobei, das sind dann jetzt nicht alles unterschiedliche Distributionen, das ist halt bezeichnet, die 17 bezeichnet die Kombination aus Distribution und grafischer Oberfläche dazu. Also Manjaro zum Beispiel allein hat drei Varianten. Fosh, okay. Das ist diese von Purism entwickelte Oberfläche, Plasma Mobile und Lumiri, was die Oberfläche ist, die man von Ubuntu Touch kennt. Ja. So differenziert sich das dann ziemlich aus. Also da ist in diesem Image ist zum Beispiel PostmarketOS dann auch mit einer Variante drin, wo der GNOME Desktop mitkommt oder der Plasma Desktop.
Okay. Das ist ziemlich interessant. Hast du jetzt, ich gehe mal davon aus, dass du auf dein, was heißt LibreOffice 5, du hast ein PinePhone, du hast da sicherlich die verschiedenen Distros auch nochmal ausprobiert auf den Geräten. Hast du da jetzt irgendeinen Favoriten schon für gefunden? Was läuft am besten? Also jetzt nicht nur hardware-technisch, treibertechnisch, sondern auch für dich so. Was denkst du, ist so von der Bedienung her, was läuft da am flutschigsten?
Das ist so ein knappes Rennen momentan für mich. Ich mag dieses Manjaro Plasma Mobile Distribution, die dann auch auf der Beta Edition vorinstalliert sein wird. Aber ich nutze trotzdem die meiste Zeit immer noch eine ganz kleine Distribution. Das ist ein Arch Linux ARM namens DenkNix und das wird einfach kontinuierlich weiterentwickelt. Da kriege ich sehr schnell neue Pakete, wenn da irgendwas entwickelt wird. Und das hat diese von Purism entwickelte Forscheroberfläche. Ich bin darauf gewechselt, weil da eingehende Anrufe für mich funktionierten, die zu der Zeit, das war, ich glaube, im August, sonst nirgendwo gerade funktionierten. Also die hatten vorher funktioniert, aber dann hatte man, weil die Akkulaufzeit sonst furchtbar war, eine Firmware namens Crust entwickelt, die auf dem OpenRISC Core, der auch noch in diesem Allwinner A64-Chip drin ist, läuft. Und dann danach gingen dann irgendwie eingehende Anrufe bei mir nicht mehr. Und dann bin ich darauf gewechselt und da auch geblieben, weil man mit dem Arch User Repository auch leicht Software testen kann, die sonst noch so entwickelt wird, was ich für meine adoptierte App-Liste, die hat jemand anders begonnen und ich habe die jetzt weitergeführt, quasi braucht. Ja, da muss ich ja die Apps auch testen können.
Ja, da sprichst du natürlich was Wahres an. Apps und Programme im Allgemeinen, die man auf dem Smartphone ausführen kann. Jetzt hast du ja so ein bisschen ein paar Limits angesprochen, dass du teilweise mit dem Smartphone nicht telefonieren konntest. Wie sieht denn da, ich gehe mal davon aus, jetzt kannst du es machen, wie sieht denn da aktuell so der Zustand aus, also WLAN, Bluetooth und was man so alles im täglichen Alltag eigentlich braucht. Läuft das alles stabil oder gibt's da immer noch Hardware-Bugs und Treiberprobleme?
Das ist so, weißt du, es gibt so diese Momente, in denen ich gesagt habe, ja, jetzt ist alles gut und dann einen Tag später fiel mir auf, da hat es eine Regression gegeben und GPS geht nicht mehr. Das ist immer schwer zu sagen, aber so Telefonie, SMS funktioniert für mich total verlässlich, auch mobile Daten sind kein Problem. Was man natürlich hat beim PinePhone und was man immer mit bedenken muss, man kann damit zwar Fotos machen, aber da ist halt einfach nur eine 5-Megapixel-Kamera verbaut. Das heißt, selbst wenn man dann ganz viel tolle Software-Optimierungen macht, dann ist man immer noch limitiert einfach durch diesen Sensor und auch durch die davor befindliche, nicht besonders großartige Linse, sage ich mal.
Das heißt, es ist eher zweckmäßig, wenn man Fotos macht, dann man muss es wollen, ansonsten wird es...
Das ist besser als keine Erinnerung, aber nicht viel. Das ist so das eine. Das andere ist, bestimmte Sachen, so wie Voice over IP und so weiter, das kommt jetzt so langsam. Also man kann das machen. Ich habe schon über Matrix Audiotelefonate auch geführt. Das war okay. Aber Video zum Beispiel geht jetzt, hat mal einer hinbekommen und gleich verblockt. Der hat das auf Fedora gemacht. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen auf Manjaro Plasma Mobile, weil das auch den jedenfalls theoretisch die gleiche Kernel-Version hatte. Da hat es für mich dann nicht funktioniert. Und auch da war es dann so mit 100% CPU-Auflastung auf allen Kernen. Also da ist auch noch Potenzial. Ja, das Ding hat Videobeschleuniger, die noch nicht wirklich verwendet werden, weil eben deren Treiber-Support noch nicht so groß und, so, und weil man dann halt auch immer diese ganzen Environment-Variables da mitgeben muss in der Software und das müssen die Distributionen dann auch erstmal integrieren und die integrieren das halt erst, wenn es verlässlich funktioniert. Also manchmal fühlt es sich ein bisschen an wie Henne-Ei-Problem. Und deswegen ist man da schon sehr limitiert, ja. Das muss man schon wissen. Also das ist jetzt nicht das Telefon, was ihr kauft und dann funktioniert das genauso wie euer Flagship Android-Smartphone, auch wenn das schon ein paar Jahre alt ist, was ihr vorhattet. Definitiv nicht.
Also das ist eher was für Bastler wahrscheinlich, ne?
Ja, also für Enthusiasten und ich finde, man sollte schon so ein nach wie vor so ein bisschen Linux-Vorwissen haben, das schadet nicht. Mhm. Und wenn man viel dazulernen will über, wie funktioniert so ein Linux-Desktop, was sind diese Environmental Variables und so weiter, dann ist das eine ziemlich coole Sache, weil dann kann man so nebenher, wenn man es vielleicht erstmal als Zweittelefon nutzt, so nach und nach so ein paar Sachen lernen. Man kann vielleicht auch anfangen, selber mal so eine kleine App zu entwickeln, weil die müssen ja nicht so viele Features haben wie so ein richtiges Desktop-Programm, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also da ist das eine coole Sache. Das ist nach wie vor was, wo ich sagen muss, das ist was für Linux-Enthusiasten. Die können damit Spaß haben. Aber wenn ihr sagt, ja, hier, nee, ich möchte jetzt einfach nur ein Telefon mit Linux und sonst ist mir es total egal und ich will mich damit nicht viel beschäftigen, da sind wir noch nicht ganz.
Ah, das heißt, du nutzt das auch nur irgendwie als Zweit- oder Drittgerät
das
und nicht als Hauptgerät.
Das Pinephone ist mein Zweitgerät. Wochentags und Hauptgerät am Wochenende. Ja, okay. Am Wochenende habe ich mehr Zeit. Da kann das auch mal ein bisschen länger dauern und komplizierter sein. Ja, da ist das alles nicht so schlimm. Dann kann ich das gut nutzen. Aber wochentags, ja, ich habe es schon mal versucht und ich werde es auch wieder versuchen, mal eine Woche nur mit dem Pinephone zu machen. Aber dann fehlen aber teilweise doch, auch wenn ich wirklich, weil ich ja das Librem 5 2017 dann schon im Crowdfunder mir gesichert hatte quasi, fehlen einem dann doch irgendwie so ein paar Komfortfunktionen, die man trotzdem adoptiert hat, obwohl man die eigentlich nicht nutzen wollte, wie, ich sag mal, Google oder Apple Pay. Sowas hast du natürlich alles nicht und das ist jetzt gerade mit der Pandemie auch nochmal extra blöd, wenn man dann darauf verzichten muss, sag ich mal.
Ja, Pandemie, da sprichst du was Wahres an. Corona-Warn-App wird es wahrscheinlich für die verschiedenen Linux-Distros da auch nicht geben. Ne?
Naja, du kannst Selfish OS drauflaufen lassen. Ich hatte das eine Zeit lang, da lief es ganz okay. Danach habe ich ein Update gemacht. Seitdem kommen keine Anrufe mehr eingehend rein. das war ein Fehler, dieses Update zu machen. Aber auf Selfish OS gibt es ja diese Contract-App, die mit dem deutschen Corona-Warn-App-System kompatibel ist. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wenn man das will. Ich wette,
das heißt, auch die Hardware unterstützt das.
Ja, die Hardware kann das dann schon. Also Bluetooth-Beacons da ist Bluetooth 4.0 drin mit LE-Support. Okay. Also das kann die Hardware dann doch.
Ja, perfekt dann. Ja dann, wo wir gerade so ein bisschen in Richtung Software mehr gehen. Du hast ja AOR auch schon angesprochen, wenn du eine auf Arch basierende Distro hast, drauflaufen. Da kannst du sicherlich viel Software nachinstallieren, die dann für den ARM-Prozessor gedacht ist. Aber ja, die wenigste dieser Software wird ja dann optimiert sein für das Telefon selber. Wie sieht es denn da aus mit dem Support der verschiedenen, vielleicht auch Desktops und der mobilen Lösungen?
Ja, das ist unterschiedlich, sagen wir mal. Das ist, lässt sich gar nicht mal so leicht zusammenfassen. Also ich meine, bei Selfish OS oder auch Ubuntu Touch gibt es ja die App Stores und da laufen dann jedenfalls theoretisch auch die meisten Apps aus denen. Also man hat da immer noch so Glitches bei Selfish 4 zeigt einem der E-Mail-Client noch nichts an. Dafür funktioniert jetzt der Standardbrowser. da kann man also nur die Vorschau lesen. Bei Ubuntu Touch gibt es in Zukunft dann weniger Probleme. Die machen ja gerade den Sprung auf Qt 5.12 und werden dann auch den Wayland-Support in der neueren Mir-Version und so weiter, glaube ich, verbessern können, dass dann da die ganzen Apps auch wirklich funktionieren. Da gab es lange Probleme mit Deco zum Beispiel, deren E-Mail-App. Für Plasma Mobile werden Apps mit Kirigami entwickelt. Und da gibt's auch schon eine ganze Menge. Ich versuche jetzt hier mal in meiner App-Liste grob zu schauen, wie viele das so sein könnten. Ja, gut, das hätte ich vorher nachschauen sollen. Aber sagen wir mal, da gibt's schon so 20, 30
ja, ich hab,
Apps.
Genau, ja? Ich habe auch noch mal reingeschaut. Also die haben das Wichtigste schon mal. Also ein Dateimanager ist dabei,
ja, genau.
Videoplayer ist dabei, Musikplayer, Kontaktverwaltung, Kalender ist dabei.
Also so die auch 50 wichtigsten Apps
Sachen, genau, die man so haben möchte, hat man. Beim KDE-Projekt gibt es ja auch noch dieses Unterprojekt MAUI, das extra versucht, irgendwie was für das Smartphone, Tablet und den Desktop zu basteln. Also so eine Art Convergence zu erzeugen. Und da kommen wir, glaube ich, auch wieder zu einem interessanten Thema. Jetzt, wo wir so ein bisschen abgefrühstückt haben, App Stores, das heißt, Selfish OS hat einen App Store, Ubuntu Touch hat einen App Store, KDE Plasma hat einen App Store, wo man Apps installieren kann.
Da hast du Discover, diesen, was man halt auch vom Plasma Desktop kennt. Das ist eine Kirigami-App und passt sich super an und unterstützt auch mittlerweile zum Beispiel, also unterstützt sowohl auf Manjaro die nativen Packages wie auch auf PostmarketOS, was so die Hauptdistributionen sind damit. Und bei den ganzen GTK-Apps, da gibt's halt dann GNOME Software. Das funktioniert so durchwachsen und da gibt's auch oft keine Möglichkeit zu sehen, ob das jetzt eine mobil angepasste App ist oder nicht. Was auch einer der Hauptgründe ist. Dass, also dieser Kavit trifft auch auf Discover zu, da kannst du das auch nicht sehen, weswegen ich diese Liste führe. Damit Leute eine Idee haben, okay,
ich verstehe.
Da gibt es so diese Spalte Mobile Compatibility, nach der man sortieren kann. Und was dann da ein 5er-Rating hat, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Und das kann man sich dann, wenn es das für die Distribution gibt oder halt auf FlatHub, einfach mal installieren und ausprobieren.
Ja, das Tolle, was ich gesehen habe, es gibt ja, glaube ich, schon für fast alle Distributionen gibt es ja irgendeinen wirklich brauchbaren Browser.
Ja.
Also tatsächlich entweder Firefox oder Firefox basierend oder Chromium basierend, womit man halt eben auch moderne Webseiten ansurfen kann und sich, man braucht also nicht unbedingt jedes Mal eine YouTube-App sich rauszusuchen, sondern man kann auf eine YouTube-Webseite gehen und damit dann einfach rumsurfen und sich dann Videos anschauen. Ne?
Aber auf dem Pinephone nicht mehr als 27p.
Ah, okay. Also keine Grafikbeschleunigung.
Dann fängt es einfach an zu ruckeln. Und das Display ist ja auch nur auf beiden Geräten 1440 mal 720 Pixel. Das heißt, abgesehen von der Bitrate gibt es da auch keine Gewinne, die man da mehr erzielt. Also da würde ich empfehlen, einfach ein bisschen Bandbreite zu sparen. Tut's fürs Klima.
hilft ja auch teilweise beim... hilft auch teilweise bei unserem Mobilfunk hier, dass man das auf 720p beschränkt.
Definitiv.
So, jetzt haben wir so ein bisschen die Apps angesprochen. Dann kommt noch eine interessante Geschichte, die ich gelesen habe. War es das Librem 5 oder waren sind sogar beide, dass man die auch mit einem USB-C-Kabel und einem Dongle an einen größeren Monitor anschließen kann, Maus und Tastatur anschließen kann und dann quasi so eine Art Desktop-Linux laufen hat. Convergence, das, was Ubuntu Touch immer wollte.
Das trifft zu. Das habe ich auch für beide Geräte gemacht. Ist jetzt eine Weile her, dass ich das zuletzt ausprobiert habe, weil es ist halt dann doch eher eine Spielerei. Sag ich mal, ich habe extra so ein hirnloses Laptop, sag ich mal, so ein HP Laptop Elite X3 ist es in meinem Fall, wo man halt über USB-C dann das Telefon anschließt und dann wird das Telefon geladen und das Telefon macht dann quasi das Bild auf diesem Gerät. Das funktioniert ganz gut. Da gab es jetzt kürzlich dann auch nochmal ein Feature-Update, womit dann jetzt auf dieser von Purism entwickelten GNOME-basierten Lösungen, sowas wie App-Snapping, also dass man die Apps nach links oder rechts auf die linke oder rechte Bildschirmhälfte macht. Das funktioniert dann auch mit der Maus und nicht nur über Tastatur.
Okay.
Ja, was also schon so ein Produktivitätsfeature ist, woran man sich gewöhnt hat, sag ich mal. allgemein muss ich sagen, da hatte ich dann tatsächlich die besten Erfahrungen damit, als ich mal von diesem Multiboot-Image dann den Plasma-Desktop oder den GNOME-Desktop gebootet habe, weil die natürlich einfach Desktops sind, die dafür gemacht sind, Desktops zu sein. Mhm. Sowohl Plasma Mobile als auch Fosh konnten da noch so ein paar Convenience-Features wie einen einfacheren App-Launcher, wo man Apps durch Tastatureingabe starten kann, gebrauchen, beziehungsweise man kann die sich sicher auch mit Tools dazu installieren, beziehungsweise auf Plasma Mobile hat man ja auch KRunner.
Das heißt, es also muss man sich das so, muss man sich das so vorstellen, dass du steckst es einfach rein,
ja,
und dann erscheint das gleiche Bild, was du auf dem Smartphone hast, auf dem größeren Bildschirm, oder kommt dann eine andere Oberfläche, die extra für den großen Bildschirm optimiert ist?
Da kommt eben keine andere Oberfläche und deswegen ist das halt dann so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig.
Das würde mich, das würde man sich ja wünschen. Und das ist, es gibt's ja teilweise sogar auch jetzt mittlerweile für Android. Ich habe gesehen, jetzt LG hat was Neues, Sony hat sowas noch nicht, aber Samsung und Huawei und wie sie alle heißen, haben ja auch sowas, so eine Art Desktop-Modus, der dann eingeschaltet wird.
Also es ist ein rudimentärer Desktop-Modus. Also die Skalierung ist halt dann, wenn du jetzt nicht gerade, also vielleicht mit einem 4K-Display nicht, weiß ich nicht, habe ich nicht, aber mit so einem Full-HD-Bildschirm ist das dann halt auf Skalierungsfaktor 1 statt 2, wie es normalerweise ist. Die virtuelle Bildschirmtastatur poppt nicht auf. Also es ist schon angepasst, aber es ist jetzt nicht das gleiche Plasma Mobile zu benutzen und dann so ein Display dran zu stecken und man hätte dann einen Plasma Desktop. So ist es nicht. Genauso ist es nicht so, wenn ich Fosh benutze und dann Bildschirm dran stecke, habe ich auf einmal ein richtiges GNOME. Nein. Aber man kann natürlich, wenn man das möchte, weil das ja einfach auch Linux-Distributionen sind, kann man sich diese Desktops theoretisch zusätzlich dazu installieren und dann halt sich abmelden in SCDM oder GDM, LightDM, was auch immer, gehen und sich dann neu anmelden mit dem anderen ausgewählten Desktop und dann hat man diese Desktop-Experience auch auf einer Distribution. Ja? Also das geht auch, wenn man das will und dafür den Speicherplatz quasi dann für diese Pakete ausgeben will, die zusätzlich.
Okay. Zumindest ist eine Möglichkeit, das auch zu machen. Also wie so eine Art Single-Board-Computer mit ARM-Prozessor nutzbar im Grunde genommen, wenn man dann ein bisschen Hand anlegt.
Ja also das ist einfach auch das, also es ist für mich auch das Tolle daran, dass man wirklich unglaublich viel rumprobieren und rumbasteln kann und gerade beim Pinephone mit diesem Booten von der SD-Karte kann man halt auch sagen, hier, ich habe hier mal so ein Betriebssystem auf der SD-Karte, das ist meine Spielwiese und da mache ich ganz viel Quatsch und wenn es kaputt geht, ist egal. Und gleichzeitig habe ich so mein Alltagsbetriebssystem auf der eMMC und da boote ich dann halt rein, wenn ich es tatsächlich nutze und wenn ich mal dann zwischendurch denke, ach komm, damit wollte ich doch schon immer mal rumprobieren, dann installiert man halt, bootet man halt von der SD-Karte und fertig.
Was mich dann noch interessiert wäre, ist denn das überhaupt schnell genug, um überhaupt dann halt irgendwie das System ordentlich laufen zu machen? Also ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich für Mobile optimiert ist, aber wie sieht's aus, wenn du da eine Desktop-App laufen lässt? Also ich habe jetzt gesehen, dass viele... LibreOffice geht. Oh, ja. Okay. Das ist ja, wäre ja so eine Killer-Applikation auf.
Ja. Nee, aber sowas wie GIMP ist dann mitunter schon langsam. Also wenn du dann, ich habe da auch ein Video mal gemacht, da habe ich dann versucht, in GIMP irgendwie so ein Bild einfach nur in Graustufen umzuwandeln und das dauerte schon merklich länger, als es jetzt sonst dauern würde. Und theoretisch kannst du auch Video-Editing versuchen. Ich habe das auch mal versucht.
Oh.
Habe ich auch ein Video, wo ich dann KDNN Live starte und einen wirklich sehr kurzen Clip versuche zu bearbeiten. Das kann man machen, aber jenseits von Demo-Zwecken ist das nicht empfehlenswert.
Also es ist nicht wie der Mac M1-Chip mit ARM Superpower, der dann 4K super schnell rendern kann.
Ja, ne? Nee, wir haben man muss einfach sehen, das sind einfach vier in Order ARM-Architektur, Cortex, A53 Cores. Das sind wirklich keine schnellen Cores. Beim Librem 5 laufen die mit 1,5 GHz und ich glaube beim Pinephone mit irgendwas knapp unter 1,2, 1,15 oder so. Damit gewinnst du jetzt keine Benchmark-Wettbewerbe, auf gar keinen Fall.
Aber wenn die schon ein bisschen was langsamer sind, die Prozessoren, sind teilweise auch ein bisschen was älter wahrscheinlich. Aber wie sieht's denn mit der Akkulaufzeit? Also kommst du damit überhaupt über den Tag oder ist das etwas, wo du alle 3-4 Stunden einen Akku aufladen musst?
Wie bei jedem Smartphone hängt das von der Screen-on-Time ab. Mhm. Beim Pinephone ist es so, das hält dir durchaus, hält mir den Tag durch, auch am Wochenende, außer ich nutze es wirklich super viel. Also wenn ich am Wochenende meinen Laptop bis 16 Uhr nicht aufklappe, dann kann ich um 15 Uhr oder so mein Pinephone ans Ladegerät hängen, weil dann ist es einfach leer, so nach 5-6 Stunden. Mehr Screen-On-Time holst du da nicht raus. Das ist ja auch relativ normal, sage ich mal. Aber dadurch, dass es da diese Crust-Firmware gibt und den Deep-Sleep-Mode, in dem man dann trotzdem telefonisch erreichbar ist, mittlerweile auch so, dass man dadurch tatsächlich nur wenige Anrufe verpasst, weil es nicht so lange dauert, bis es klingelt. Mhm. Da kommt man schon, also das kannst du 24 Stunden nicht einstecken und das geht noch an, da ist noch Ladung da. Mhm. Beim Librem 5 also, gibt es sowas noch nicht. Da ist so, ich habe es mal getestet, da hatte ich es als 2 Telefon dabei, so in meinem Arbeitsalltag und habe dann in der Mittagspause immer damit ein bisschen was gemacht. Und da kam ich dann so auf 8 bis 9 Stunden Akkulaufzeit. Das ist jetzt mittlerweile durch einen neueren Kernel vielleicht eine Stunde besser, aber ja, viel mehr ist da noch nicht drin. Die müssen halt noch gucken, dass die auch vielleicht so einen Deep Sleep Modus entwickeln, wenn die da mehr Akkulaufzeit bieten wollen.
Also Deep Sleep heißt jetzt nicht irgendwie, dass das in den super Standby reingeht, sondern das heißt einfach nur, dass wenn das Display aus ist, dass da weniger Strom verbraucht wird, ja?
Das heißt in dem Fall beim Pinephone, dass die ARM-Cores quasi ausgeschaltet sind und dieser OpenRISC-Core, der noch drin ist und der sehr wenig Strom verbraucht, quasi anbleibt und dann, wenn das Modem was meldet, also eine SMS oder einen Anruf, dann diese ARM-Cores, die 4, wieder aufweckt und dann es weitergeht quasi. Also das ist wirklich also, schon ein ziemlich harter Sleep-Modus.
Ah, okay. Also ist so eine Art Standby wie beim Laptop,
ja, wenn du Linux-Laptop hast oder Standby. RAM müsste es sein. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal angeguckt, ich meine, aber sowas in der Art. Also das ist schon mehr als jetzt bei deinem typischen Telefon der Fall ist, aber das liegt einfach auch daran jetzt, der Allwinner A64 ist einfach ein Chip, der wurde, glaube ich, gemacht für so ja, Set-Top-Boxen oder Single-Board-Computer und ist in einem 40 Nanometer-Prozess gefertigt, also wow. Zum Vergleich, Apple verbaut, macht ja mit dem Apple Silicon, das ist ja 5 Nanometer. Das ist einfach.
Das ist schon eine Welt, das ist eine ist Generation.
Nicht, ist nicht energieeffizient, sag ich mal. Nach heutigen Maßstäben, ja.
Ja, das ist dann gut, dass man dann trotzdem es schafft, dann über den Tag zu kommen.
Ja.
Wenn man Glück hat, ne? Also wenn man es nicht zu häufig nutzt. Ich kann mir vorstellen, gerade wenn es jetzt keine wirkliche 3D-Beschleunigung gibt und wenn man ein bisschen was im Web braust, sich Videos anschaut auf YouTube oder sowas, dass das dafür wohl relativ schnell in die Knie gehen wird, wenn man das macht. Also 2, 3, 4 Videos anschauen, 15 Minuten Länge oder sowas, wäre dann schon problematisch wahrscheinlich.
Ja, ich muss sagen, also ich schaue wenig Videos auf mobilen Geräten generell, weil, ja, ich weiß, viele Leute machen das, deswegen kann ich dazu nichts konkret sagen, aber so Webbrowsing geht schon und so Firefox zum Beispiel hat auch eine GPU-Beschleunigung mittlerweile.
Ah, okay, gut.
Das heißt, es ist nicht alles nicht beschleunigt. Also klar, GTK 3, weiß man ja, hat keine Grafikbeschleunigung und die Grafikbeschleunigung, die mit GTK 4 kommt, funktioniert jedenfalls momentan noch nicht mit dem Pinephone und da ist auch die Frage, ob das mal funktioniert, weil das Pinephone halt leider nur OpenGL ES 2 unterstützt und nicht neuere Standards. Ah, ist halt okay. Die Mali 400 Grafik, die kennt man vielleicht ist noch aus dem Galaxy S2.
Oh.
Ja.
Ja, das ist richtig, das Alter. Das sind so Schmerzen. Dann gehe ich auch davon aus, dass es dann wohl Probleme gibt, wenn man, also für Spieler ist das sicherlich auch nichts.
Hängt vom Spiel ab. Ja. Es gibt ja auch Spiele, die haben keine tolle Grafik,
aber ja, eine gute Story. Süchtig.
Also das ist die Frage. Aber klar, High Graphics geht damit nicht. Andererseits, ich habe schon erfolgreich Super Tux Kart gespielt, wobei es da auch stark von der Strecke abhängt, die man wählt, wie komplex da das drumherum ist, was gerendert werden muss. Aber so ein paar Strecken kann man sehr gut flüssig spielen, also das ist kein Problem.
Ja, es ist auch eines der ersten Spiele, die ich auf meinem neuen Wolla-Phone ausprobiert habe. Da läuft Ubuntu Touch drauf. Und es war auch eines der ersten Spiele, die mir sofort aufgefallen ist im Store. Ja. Runtergeladen, ausprobiert. Es läuft relativ flüssig. Wobei natürlich das Wolla-Phone den Vorteil hat, eine viel neuere Hardware zu haben. Ich glaube, da ist der Prozessor 12 Nanometer oder 14 Nanometer.
Ja, und du hast halt eine bessere GPU. Octa-Core und eine deutlich bessere, modernere GPU. Und Ubuntu Touch nutzt natürlich da auch den, ich sag mal, Vendor-Kernel, also das, was auch mit einem Android genutzt werden würde.
Genau, ja. Ein bisschen ruckelt es aber trotzdem noch, ist mir aufgefallen. Also die 60 Frames pro Sekunde hält es nicht. Es ruckelt, geht dann runter auf 50 oder 40 und das merkt man dann, gerade wenn man lenken möchte oder sowas. Ja, also für Spieler ist das sicherlich auch nichts, ist nicht die richtige Hardware dafür, aber ich glaube, das ist für Leute, die vielleicht auch was entwickeln wollen, für Entwickler, die an KD Plasma und die an Fosch und den oder an GNOME oder GTK-Apps arbeiten wollen und daran was optimieren wollen. Ja, dafür ist das sicherlich gut gedacht. Kameraqualität hatten wir auch angeschlossen, das haben wir quasi abschließen, das ist quasi zweckmäßig. Funktioniert denn auch beim Librem 5 die Kamera oder ist das da noch ein Problem?
Da kann ich dir gerne die Tickets verlinken im Issue-Tracker, wo dann so der Progress dann hin und wieder mal reingepostet wird. Also da kriegen sie jetzt mittlerweile auch ein paar Farben rausgekratzt, aber weiter scheint das noch nicht zu sein. Also da wird es noch ein bisschen dauern, bis die Kameras dann funktionieren.
Ja gut, das ist ein bisschen enttäuschend, weil das hatte ich quasi schon, sowas ähnliches hatte ich vor einem Jahr schon gehört beim Librem 5, dass da die Kamera, ja, wir sind kurz davor, dass die Kamera ordentlich funktioniert.
Ja.
Was immer auch ordentlich heißen mag.
Ja, na gut, Corona-bedingt. Die Kommunikation ist immer noch so ein anderes Thema. Vielleicht meinten sie auch das DevKit, da funktioniert nämlich die Kamera, soweit ich weiß, weil das ist die gleiche wie beim iPhone.
Das kann natürlich auch sein, ja. Ja, telefonieren kann man damit auch, SMS schreiben kann man damit auch. Wie sieht's aus mit GPS, Navigationssoftware? Hast du da auch schon mal ausprobiert, ob das funktioniert?
Ja, ehrlich gesagt nicht viel. Ich habe kein Auto und so für Fahrrad und zu Fuß gehen, ich kann mich sehr gut orientieren. Ich brauche das einfach nicht im Alltag. Ich nutze wirklich tatsächlich nur mal Maps-Apps, wenn ich in fremden Städten bin und dank der Pandemie war das jetzt im letzten Jahr nicht wirklich der Fall.
Das ist jetzt schwierig, ja.
Es gibt zum einen GNOME Maps, was mittlerweile bis auf den Navigationsteil auch ganz ordentlich sich an den mobilen Screen anpasst auf beiden Geräten und wo man dann schnell sieht, wo man ist.
Ja.
Und ja, wenn man System-Scaling anpasst, kann man auch den Navigationsteil nutzen. Habe ich aber jetzt noch nicht probiert, wie der einen navigieren würde. Und sonst gibt es Pure Maps, was eine App ist, die man auch von Ubuntu Touch und von Sailfish OS kennt. Und die kann man als Flatpak überall installieren. Und die ist ziemlich gut, nach allem, was ich so gesehen habe. Und da sieht auch der Navigationsteil ganz brauchbar aus. Aber die praktische Anwendung kenne ich leider nicht.
Ja, also Pure Maps kann ich nur empfehlen. Ich benutze das auch, wenn ich mein Sailfish OS Phone benutze, Pure Maps immer. Und ich habe mir jetzt ganz kurz auf Ubuntu Touch die Version angeschaut. Sieht fast genauso aus, fast so ähnlich. Gutes Kartenmaterial, benutzt OpenStreetMaps. Es gibt die Möglichkeit, zumindest bei Ubuntu Touch auch diesen OSM-Scout-Server zu installieren, dass man Offline-Navigation machen kann.
Geht auch so bei den anderen Distributionen. Der ist auch als Flatpak verfügbar.
Ah, okay.
Wobei ich gehört habe, dass es dann auf dem Pinephone sehr langsam wird. Das heißt, die tatsächliche Benutzbarkeit. Mit dem Librem 5 habe ich das noch nicht ausprobiert. Aber das ist was ich in den nächsten Wochen mal tun werde.
Aber prinzipiell dann machbar.
Prinzipiell könnte es gehen, sagen wir es so.
Okay. Wie sieht's mit Multimedia aus? Also ich kann mir vorstellen, manchmal, wenn man da was codet für das Pinephone oder fürs Librem, möchte man vielleicht Musik hören. Ich glaube, beide haben Kopfhöreranschluss, der wird wahrscheinlich unterstützt.
Genau, der läuft.
Wie sieht's für die Generation Bluetooth aus? Gibt's da auch die Möglichkeit, Kopfhörer für Bluetooth anzuschließen und kommt da ja, also bessere Qualität raus oder?
Du kannst einen Bluetooth-Speaker pairen und das klingt ganz ordentlich. Das habe ich mal probiert. Meine Bluetooth-Kopfhörer habe ich da auch mal dran gesteckt. Man muss beim Pinephone immer gucken, dass man dann die, dass entweder die Distribution oder man selber halt das richtig vorkonfiguriert hat, weil sonst bricht immer das Playback ab nach ein paar Minuten, weil er dann halt in diesen Crust-Energiesparmodus geht. Das heißt, das muss man dann verhindern. Das heißt, man verliert da auch dann Akkulaufzeit. Aber grundsätzlich so Bluetooth-Audio geht, ich sag mal, genauso gut wie mit dem Linux-Desktop, ja. Oder auch schlecht, ja. Das ist, du hast da die gleichen Software-Stack und die gleichen Probleme.
Ja, die gleichen Probleme. Ja, das ist immer so ein bisschen Bluetooth und Kopfhörer am Linux-Desktop anschließen. Manchmal springt es dann in diese super schlechte Telefonqualität nur.
Ja, das hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe also tatsächlich auch mal das mit meinem Bluetooth-Speaker hier gepairt gehabt und dann parallel noch per Nbox. Das ist auch noch so eine interessante Sache, die man erwähnen sollte. Das ist ja so ein Projekt, was es auch schon lange gibt, welches quasi Android emuliert oder Android startet quasi und mit dem man dann Android-Apps ausführen kann. Und da habe ich dann die Spotify-Android-App drauf ausgeführt und Musik gehört über Bluetooth, was ich in der Linux-Umgebung konfiguriert hatte. Das ging
ganz, sehr interessant.
Ganz problemlos.
Ja. Wobei ich glaube, das ist auch ziemlich interessant. Ja. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass Nbox da läuft, weil ich bisher nur gehört habe, Nbox, Ubuntu Touch, da sollte was kommen irgendwann mal in der nächsten Version. Aber auf den anderen Distros und den anderen Desktops habe ich das noch nicht gesehen.
Ja, ich habe hier auch so ein dem Wolafone artverwandtes Gerät und da habe ich auch unter Ubuntu Touch Nbox drauf. Da muss ich sagen, auf dem Gerät läuft das nochmal deutlich besser. Auf dem Pinephone geht's auch. Ich nutze das zum Beispiel, weil ich jetzt für manche Sachen Discord brauche und Discord im mobilen Webbrowser macht keinen Spaß. Native App gibt's nicht. Third-Party-Apps blocken sie. Also habe ich mir gedacht, okay, installierst du Nbox. Und das geht dann schon. Das ist halt alles ein bisschen blurry, weil Nbox irgendwie mit X nur funktioniert und nicht mit Wayland. Und dann man da so hässliche Skalierungseffekte, aber benutzbar ist es. Das heißt aber jetzt nicht, dass man mit Nbox jede App betreiben kann, die es da draußen gibt. So alles mit Video ist schwierig, sage ich mal. Also ich habe mal versucht, wie heißt diese F-Droid YouTube App da?
NewPipe.
NewPipe, genau. NewPipe zu benutzen, da spielte dann der Ton kam, aber das Video nur so phasenweise. das Gleiche gilt natürlich dann auch für Videochat oder so, weil da dann du auch nicht auf die Kameras zugreifen kannst.
Ja. Aber es ist interessant, dass das Nbox also da lauffähig ist. Wie hast du das Nbox installiert? Muss man das selber kompilieren oder gibt es da Flatpaks oder
Das drauf? Das ist von Distribution zu Distribution unterschiedlich. Bei dem Arch Linux Arm, was ich nutze, ist es relativ einfach. Da installierst du einfach ein Paket. Das gleiche gilt für die Manjaro-Distribution. Da kann man es auch relativ einfach zum Laufen bringen, wobei es unter Plasma immer noch gebastelt ist, damit es einem dann auch was anzeigt. Aber das geht. Also da muss man dann halt auch mal wieder so ein paar Environment Variables setzen von Hand und dann funktioniert das. Ja, man lernt das.
Ich verstehe schon, man muss ein bisschen was basteln. Das klingt alles so ein bisschen, man muss noch selber ein bisschen was rumbasteln, aber es ist alles so, wenn da sich mal einer dran setzen würde und das alles mal ein bisschen, auch diese ganzen Environment-Variablen für die verschiedenen Programme alle mal schon setzen würde, dann wäre das so ein Produkt, wo man sagen würde, okay, das ist so jetzt Beta-mäßig, das könnte man an Enthusiasten verkaufen, eventuell. Und das würde denen vielleicht auch Spaß machen, ne, das zu benutzen.
Da ist man jetzt eigentlich auch ziemlich. Aber das Problem ist natürlich auch, ich glaube, für die Distributionen hat Nbox zu Recht eine relativ geringe Priorität, weil es halt langsam ist. Also ich habe da vor längerer Zeit Videos zugemacht. Mittlerweile passt Nbox besser auf den Bildschirm, sage ich mal. Als es da der Fall war, also da hatte man noch so Probleme, dass da ein Teil immer abgeschnitten war und dann konntest du die virtuelle Android-Tastatur installieren, aber man sah sie nicht anfangs, das war echt schlimm. Das ist alles nicht mehr das Problem, aber es ist halt nach wie vor langsam. Also wenn du Nbox startest, das dauert gefühlt eine Minute, bis du dann da mal was mitmachen kannst und deswegen hat das ganz zu Recht nicht so die große Prio. Also...
Ja. Es liegt wahrscheinlich dann auch an der Hardware selber, die einfach nicht schnell genug ist, um noch ein zweites System dann da hochfahren zu können.
Es liegt auch an der Arbeitsspeicherausstattung. Also Nbox ist sowas, das kann man machen, wenn man parallel noch irgendwie Z-RAM nutzt oder so, dass man halt ein bisschen RAM-Kompression hat und damit dann mehr tatsächlichen Arbeitsspeicher. Aber sonst,
wie viel Arbeitsspeicher haben die denn?
Das Pinephone hat in der Variante für $150, wo drauf dann natürlich noch Einfuhrumsatzsteuer und Versand kommt, hat das 2 GB RAM und 16 GB eMMC und in der $200 Variante, bei der dann auch noch so ein HDMI-USB-Dongle da dazu kommt, hat es 3 GB RAM und 32 GB eMMC. Also ich würde da auf jeden Fall auch diese besser ausgestattete Variante empfehlen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Weil das mehr klingt RAM ja auch immer
schon
besser.
Das ist schon wenig.
Ja, schon
das
allein ist schon für einen wenig. Browser.
Ja, das ist, Browser braucht ja allein schon 4 GB. Also,
ja, nicht ganz.
Ja, nicht ganz, aber.
Nicht immer.
Je nachdem, machst du einen neuen Tab auf und dann hast du halt eben.
Ja, also Adblocking ist empfehlenswert, schon allein, damit einem die Browser-Tabs nicht abschmieren.
Das macht Sinn, ja, ja.
Aber das ist,
ja, ich weiß,
ist halt das Problem mit diesem Internet, also mit dem modernen Web einfach, dass es dann teilweise wenig Spaß macht.
Genau, und es war ja vorher nur auf dem Desktop, dass da die Werbung permanent genervt hat und viele Ressourcen gefressen hat. Jetzt kommt das immer, wir haben ja jetzt Smartphones auf dem Markt, die teilweise 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher haben, wo ich mir auch denke, wozu brauchst du das?
Ich habe kurz von einem gelesen, das hatte 18, ja. Also das hat mehr als mein Desktop-PC hier. Ich glaube, ich muss mal upgraden.
Genau. Ja, also das ist schon krass. Was würdest du dir wünschen in Sachen Hardware als Update fürs Pinephone oder auch fürs Librem 5? Wie sollte die nächste Generation aussehen? Sollte es vielleicht auch mal eine Zusammenarbeit geben zwischen Pinephone und Librem eventuell, sodass der eine sagt, okay, wir arbeiten zusammen und wir machen vielleicht eine günstere Version, so 200-300 € Bereich und dann vielleicht, weil das Librem 5 ist ja jetzt hier 600 € oder aufwärts, ja.
Also $800 ist der aktuelle Verkaufspreis.
Sogar. Wow.
Lieferdatum für Vorbestellung nach dem 20. Oktober 2017 ist gerade immer noch nicht raus. Also die letzten Bestellungen, die also dann am 20. Oktober 2017 getätigt wurden, werden, glaube ich, im Mai ausgeliefert nach Plan. Und jetzt gibt es ja momentan diese, ich sag mal, Komponentenkrise. Also das einfach diese ganzen Chips alle nicht wirklich verfügbar sind und teuer, was auch Pine64 zu schaffen macht. Eine Zusammenarbeit, ja, weiß ich nicht, ob das realistisch ist. Es wäre schön, sie zu sehen. Aber das glaube ich nicht. Ich habe Gerüchte gehört, dass weitere Teilnehmer mit vergleichbar leistungsfähigen und teilweise leistungsfähigeren Geräten in den Markt eintreten wollen. Da bin ich mal gespannt, ob diese Gerüchte irgendwie Substanz haben. Das werden wir im Laufe des Jahres sehen. Wobei es natürlich auch sein kann, dass da teilweise gesagt wird, ach komm, damit warten wir nochmal, weil halt gerade das so schwierig ist, diese Komponenten zu vernünftigen Preisen zu bekommen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ich wollte mir jetzt gerade vor der Sendung nochmal anschauen, Pinephone, wie viel kostet ein Pinephone?
Ja.
Und kriege ich das eventuell auch mit KDE Plasma? Und da war auf der Webseite erstmal nur ein Pinephone Linux Edition, glaube ich, Linux Community Edition. Die Plasma Edition gab es nicht mehr. Nee. Und ist auch komplett unklar wegen irgendwelche Komponenten, die sie nicht bekommen, wann das überhaupt ausgeliefert werden kann.
Das ist jetzt mittlerweile zum Glück nicht mehr so. Sie haben jetzt gestern oder heute getwittert, dass ab dem 24. März quasi diese Pinephone Beta Edition in den Vorverkauf kommt und die soll dann Ende April ausgeliefert werden. Und da hättest du dann auch gleich Plasma vorinstalliert.
Ah, cool. Das ist sehr gut. Das werde ich mir vormerken, dann eventuell eine Pinephone Beta Edition mir zulegen, um das Ganze. Ich bin ja hier bei Blue Systems angestellt. Ich muss ja auch ein KDE Plasma Phone haben.
Ja, also.
Sonst wäre das natürlich.
Geht ja gar nicht anders.
Das muss.
Wundert mich, dass du noch keins hast.
Ja, ich hatte einen Nexus 5 mit KDE Plasma. Ja. Das Nexus 5 ist mir abgebrannt. Da ist der WLAN-Chip in Flammen aufgegangen und hat sich durch die Rückseite durchgebrannt. Das heißt, das Phone wurde erstmal auf den Boden geworfen und dann schnell Wasser drauf, damit das aufhört zu brennen, zu glühen.
Hast du damit etwa nonstop getorrentet oder was?
Nee, das war's nicht. Es sollte eigentlich nur hochfahren nach einer längeren Zeit, oh, aber ja, es hat es nicht richtig gemacht. Wurde dann so heiß, dass ich gedacht habe, oh.
Ja. Ja, da hattest du schon durch, ja, das ist ein Galaxy aber, Note 7.
Ja, so, also das Pinephone ist aktuell noch nicht zu haben, wird aber dann Ende jetzt März wahrscheinlich dann wieder erscheinen. Genau, wie sieht es mit dem Librem 5 aus? Librem 5, ja, neue Edition?
Kannst du bestellen, die aktuelle Variante, aber der Liefertermin ist wie gesagt unklar und definitiv nach Mai diesen Jahres. Wer weiß, da bin ich gespannt, wann sie da mal mehr ankündigen, weil ich habe jetzt zwar ein Librem 5, aber das ist eins, was ich mir quasi, was ich einem nicht zufriedenen anderen Kunden abgekauft habe. Ich warte da selber noch auf das Gerät, was ich selber am 23. Oktober vorbestellt habe. Wow. Ja, das ist, sollte
lange Wartezeit.
Eigentlich mal Anfang 2019 auf den Markt kommen.
aber okay, gut. Da muss man schon Geduld haben.
Ja, und ja, man muss auch sagen, die Hardware ist wirklich okay, wenn da noch das Enablement folgt, also dass die Kameras funktionieren, dass man vielleicht so einen Deep Sleep Mode implementiert für eine längere Akkulaufzeit, weil ja, wäre halt schön. Ja. Dann ist das ein okayes Gerät und man hat damit halt die Entwicklung für diese Forsch-Oberfläche unterstützt, die mir halt auch sehr gut gefällt tatsächlich. Von daher habe ich da auch jetzt gar kein böses Blut oder so. Also das ist schon okay. Die haben dieses Thema wiederbelebt, nachdem halt da jahrelang für so richtig auf mit diesem Fokus auf wir nehmen Mainline-Kernel, lief ja da einfach jahrelang nichts. Nach ja. OpenMoko kamen ja noch so ein paar Nokia-Geräte und
lange Toto, ja.
Dann Firefox OS.
Lange Tote Hose.
Ja. Firefox OS, Ubuntu Touch und die hatten ja alle diese, dann haben ja alle die, Hybris, die haben ja alle schon Android-Kernel immer genutzt quasi, also.
Ja, ja, was ich fragen wollte ist noch, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der interessiert ist, eher das sich umzuschauen beim Pinephone oder bei dem ja etwas teureren Librem?
Da wir hier von einem Unterschied zwischen 150 beziehungsweise 200 und 800 Dollar reden, kann ja, ich...
Das ist, glaube ich, klar, oder?
Eigentlich nur das Pinephone dann erstmal in die engere Wahl packen. Wie gesagt, es kommen in diesem Jahr wahrscheinlich noch andere Geräte und manche auch leistungsfähiger. Wird man sehen, die werden dann, wenn sie leistungsfähiger sind, natürlich auch teurer sein, wahrscheinlich. Aber vielleicht nicht unbedingt gleich 800 Dollar teurer, muss man mal schauen. Ich würde das Pinephone einfach auch schon deswegen empfehlen, weil man da so schön einfach mal rumprobieren kann zwischendurch, indem man einfach eine SD-Karte reintut, auf die man vorher irgendein Betriebssystem geflasht hat, was weiß ich. Man sieht hier, oh, OpenMandriva hat auch mal ein Image gemacht fürs Pinephone. Ja, komm, zack, booten wir.
Wow.
Oh, interessant. Mal eine andere Sorte von Plasma Desktop. Oder Plasma Mobile in dem Fall. Das macht einfach Spaß. Also auch wenn man es dann nicht als Haupttelefon nutzt, macht es Spaß. Und die Software wird tatsächlich immer besser. Klare Regressionen passieren hier und da mal. Aber die werden dann natürlich auch wieder aufgefangen. Und ja, ich werde teilweise gefragt, ja, und wie lange dauert das noch, bis das dann richtig gut ist? Sind das 2 Jahre oder wann ist das Daily Driver ready? Gut, da kann man einfach nur sagen, ja, was ist für dich ein Daily Driver? Ich kann dir das so pauschal nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie du da tickst. Und ja, sonst, ja, es kann sein, dass in einem halben Jahr wir deutliche Fortschritte gemacht haben. Es kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Ja. Aber ich weiß, dass da auch wirklich dran gearbeitet wird und da seitens Manjaro und seitens dem Plasma Mobile Projekt, ich glaube, da ist auch Blue Systems beteiligt und von daher erwarte ich da schon relativ gute Fortschritte in der nächsten Zeit.
Und was würdest du dir als quasi Nachfolger-Hardware wünschen? Wo ist am meisten Nachholbedarf? Der Arbeitsspeicher oder ist das Arbeitsspeicher ein Prozessor und Display eventuell? Oder wie wäre so das Traum-Nachfolgegerät, was du dir
das
wünschst?
Das Display ist vollkommen okay für mich, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nichts Tolles, aber das hat halt auch fast 300 PPI. Also ist jetzt nicht weit von dem, was Apple irgendwann mal als Retina verkauft hat und gesagt hat, man braucht nicht mehr. Arbeitsspeicher ja mehr und vor allem schneller, weil der Arbeitsspeicher beim Pinephone ist relativ langsam. Man kann da mit verschiedenen U-Boot-Bootloadern diesen Taktspeed anpassen. Wenn man Glück hat, bei der Hardware-Lotterie geht das auch fürs eigene Gerät und dann ist es schon echt ein Stück schneller. Also da merkt man, dass die GPU und auch das sonstige System wirklich von dem RAM ausgebremst wird, so ein bisschen. Und sonst wäre es natürlich schön, einen Chipsatz zu haben, der jetzt auch mal, ich sag mal, ein paar vielleicht schnellere Cores hat. So eine Big-Little-Konfiguration. Ja, vielleicht was mit so einem Chip, wie der im ROG Pro verbaut ist. Also diesem RK3399. Aber da habe ich gehört, dass der zu viel Strom verbraucht. Also werden wir mal sehen, was da so kommt. Das ist halt das Problem, wenn du dir dann diesen Komponentenmarkt anschaust, siehst du, ja, da gibt's jetzt aber auch nicht gar nicht mal so viel, was da jetzt nennenswert besser wäre und verfügbar ist in kleinen Stückzahlen, sodass diese Hersteller das verbauen können. Also das ist schwierig.
Also es gibt halt keinen wirklichen Prozessor, der dann auch freie oder offene Treiber liefert, ne?
Ja, wobei natürlich, das möchte ich auch noch erwähnen, für alle, die jetzt mal ein Linux-Telefon ausprobieren wollen, schaut euch mal Postmarket OS an, das postmarketos.org, und die haben ein Wiki und da gibt es eine Devices-Seite und da sind viele Geräte dabei, die haben so ein Snapdragon 410. Ich habe hier auch eins von diesen Geräten, das ist das BQ Aquaris X5. Das hat halt auch, ist auch quasi Quad-Core Cortex A53, also performancemäßig vergleichbar, aber die kosten halt quasi nichts mehr, wenn man die kauft. Also die gehen bei eBay so um die 30, 40 Euro weg. Da kann man sich dann mal dieses Postmarket OS drauf braten und dann schauen, was damit geht. Ich habe sogar schon ein Telefongespräch damit fast hinbekommen. Ich hätte nur vorher noch per Alpha-Mixer das Mikrofon unmuten müssen. Aber sonst ist das auch eine Alternative, die ganz attraktiv ist. Und wie gesagt, da kommt man dann für einen zweistelligen Euro-Betrag ran. Ansonsten wird auch Postmarket OS portiert auf dieses OnePlus 6 und 6T. Das habe ich auch, da habe ich jetzt leider noch nicht die SIM-Karte so zum Laufen gebracht. Aber auch da Mainline-Kernel, Unterstützung für den Snapdragon 845 ist da auch eine relativ bezahlbare Alternative. Könnte demnächst dann auch wirklich full-featured funktionieren und ist deutlich schneller als Pinephone oder Librem 5. Also da einfach mal abwarten, das zu verfolgen. Ich werde weiterhin darüber berichten auf meinem Blog linbog.net und quasi
werden wir auch
Twitter und Mastodon, was ich da noch so mache. Das heißt, da gibt es schon Optionen, da werden sich Optionen direkt für Linux bieten, aber man wird auch, glaube ich, einiges weiter nutzen können, was schon so auf dem Markt ist, weil einfach dann der Mainline-Kernel dafür fertig ist.
Ja, das heißt auch, ja, man profitiert davon, dass halt ältere Chips, die vielleicht performanter sind jetzt als die neueren, aber freien Chips oder die mit freien Treibern ausgeliefert werden, wenn die dann auch unterstützt werden, dann ja, kann man davon auch profitieren. Da fällt mir ja eine ganze Reihe von Hardware ein, die einfach unter Android gar nicht mehr unterstützt wird, von dem Hersteller gar nicht mehr. Und ja, dann hat man das vielleicht in der Schublade rumliegen und da kann man es einfach weiterverwenden. Ne? Das hat dann auch einen grünen Daumen, kann man sich damit verdienen, so ein bisschen. Ne?
Ja, und man kann halt mal gucken, wie ist denn dieses Plasma Mobile so, wie ist denn dieses Fosch oder Gnomon Mobile so. Sagt mir die Oberfläche überhaupt zu, was gibt's denn da für Apps und kann das dann einfach mit Postmarket OS auch sehr gut ausprobieren. Das ist überhaupt ein ziemlich tolles Projekt. Also da kann man sich auch relativ leicht diese A-Ports, heißt das, glaube ich, oder APK-Build-Skripte schreiben. Das ist so ähnlich wie diese fürs Arch User Repository. Und die kann man dann halt auch gleich auf seinem System mit der Software, mit der man quasi das Betriebssystem installiert hat, die heißt PM Bootstrap, kann man dann sich da auch Pakete bauen und muss sich gar nicht groß um so ein Cross-Compilation-Environment kümmern. Also wenn man gerade mal was Größeres hat, was man mal so testweise paketieren will, ist das ganz nett. Das ist schon wirklich, wirklich ein cooles Projekt und das macht mir sehr viel Freude, das zu sehen, wie die so Fortschritte machen.
Ja, perfekt. Dann haben wir Grunde genommen schon, glaube ich, einen groben Überblick gegeben über das Pinephone, über das Librem und die Softwarewelt drumherum. Mhm. Gibt es noch irgendwie was Interessantes, was du erwähnen würdest, was speziell ist an der Hardware oder an der Software oder irgendwas, was unsere Zuhörer noch irgendwie erfahren sollten?
Also diese Kill-Switches, ja. Das klingt so cool, aber überlegt euch mal genau, ob das wirklich so super praktisch ist im Alltag. Also ich muss sagen, beim Pinephone, ich habe zwei Pinephones, ein CUBE Ports, eins Post-Market West Community Edition mit 3 GB.
Da kommt man dann, ja, so schlecht dran, ne?
Ja, da kommt man so schlecht dran. Und beim Librem 5 habe ich die jetzt zwar betätigt, aber dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt habe ich da irgendwie das Mikrofon ausgeschaltet. Ich bin jetzt total sicher, aber ich habe auch mein Laptop ja im Raum und da habe ich nicht irgendwie so einen Hardware-Kill-Switch. What's the point now? Wo ist der Gewinn? Also, das ist ein Feature, das würde ich nicht überbewerten, wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie im aktivistischen Feld unterwegs seid oder euch als Geheimagenten fühlt.
Das ist ja, mit, sowas, so, mit der das Größe ist, des Telefons.
Für mich viel Marketing und wenig tatsächlicher Benefit. Und vor allem, wenn ihr freie Software drauf betreibt, dann könnt ihr vielleicht der Software auch vertrauen, dass sie, wenn ihr der sagt, mach mal hier Flugmodus an, dass sie das wirklich macht.
Ja, das also, ist ja Problem dann anders ist ja, glaube ich, dann, ja, das Problem ist ja dann, ich glaube auch teilweise beim Librem war es ja so, dass sie die Kill-Switches eingeführt haben, weil die eben nicht die Software oder die Firmware hatten für den einen Modem-Chip oder sowas. Mhm. Kann das sein?
Ja, genau. Das hat
quasi eine Blackbox. Ne?
Die Modems sind in beiden Geräten Blackbox und werden es in Teilen immer bleiben. Beim Pinephone-Modem hat es ein bisschen Bewegung gegeben Richtung Open-Source-Firmware. Aber das bedeutet nur, dass dieses Android-ähnliche Betriebssystem, was da auf dem Modem auch noch drauf ist, auf so einem ARM Cortex-A7-Chip, mal durch was anderes ersetzt wird. Teile des Modems bleiben natürlich trotzdem proprietär. Also das, was direkt mit dem mobilen Netzwerk kommuniziert, kann man halt auch dann nicht irgendwie vollkommen befreien. Ja, also sowas wie die Osmocom-Firmware fürs OpenMoko-Modem, was dann damals irgendwie maximal GPRS konnte, ist da nicht in Sicht und ich halte es auch nicht für wahrscheinlich, dass wir das je sehen werden.
Das ist so ein bisschen traurig, finde ich. Also, dass da kein Hersteller da irgendwie interessiert dran ist, das auch mal Open Source zu machen oder freie Software drauf zu packen.
Ja, es ist, glaube ich, teilweise auch regulatorisch ein Problem. Da müsste man die Regulatoren auf der Welt dann auch noch überreden, dass das okay ist. Weil die haben natürlich immer viel Angst, gerade wenn dann die Software auch noch modifizierbar ist, dass dann da Leute mit quasi das Netzwerk, die Netzwerkstabilität gefährden und so weiter. Aber ja, das ist nochmal ein ganz separates Thema, wo man auch viel Gedanken zu machen kann.
Ja. Ja, gut. Dann sind wir jetzt quasi durch. Ich danke dir sehr gerne, dass du hier warst. Das ist wirklich eine tolle Geschichte und gut, dass du uns auch angeschrieben hast, weil wir hatten da, glaube ich, ein bisschen was auch uns abfällig rüber unterhalten über die ganzen Thematik Anfang des Jahres so ein bisschen. Und es ist gut, dass wir da jetzt auch mal direkt aus erster Hand so ein bisschen mehr Erfahrungsberichte sammeln können und da so ein bisschen was mehr erfahren können. Das war so ein super nettes Gespräch mit dir, Peter. Und ich danke, dass du hier warst und immer wieder gerne, wenn es was Neues gibt,
melde dich bei uns und dann machen wir da. Hat Spaß gemacht und ich kann gerne mal, wenn es was Großes Neues gibt, dann melde ich mich einfach wieder. Ja. Und dann können wir darüber sprechen.
Okay, perfekt. Dann danke ich dir und dann war's das jetzt für das Pinephone und das Librem 5 oder Linux auf Linux-Smartphones. Nicht nur Linux auf Smartphones, sondern Linux-Smartphone-Thema.
Happy Birthday, Radio Tux. 20 Jahre alt seid ihr jetzt geworden. Mega. Ich persönlich habe vor 20 Jahren noch nicht mal daran gedacht, Linux einzusetzen, geschweige denn, dass ich es gekannt hätte. Ja, und wenn man sich überlegt, was sonst alles in diesen 20 Jahren passiert ist. Wir laufen heute mit kleinen Computern in unserer Hosentasche rum, die weit mehr Rechenleistung haben als die Geräte, die wir vor 20 Jahren eingesetzt haben. Und ihr schafft es schon so lange, Menschen für Open Source und vor allem für Linux zu begeistern. Weiter so.
Hallo, hier spricht Matthias Ettrich und ihr hört Radio Tux. alles Gute zum Geburtstag, liebes Radio Tux. Ich durfte in den frühen 2010er Jahren bei dir noch mitmachen. Es war eine spannende Zeit. Ich habe viel gelernt und ich wünsche dir viele, viele schöne weitere Jahre Podcasting und allen Beteiligten vielen Dank für die schöne Zeit damals. Euer Tobi.
Hi, this is Greg Crow Hartman. I'm a Linux Kernel Developer and this is Radio Tux.
20 Jahre Radio Tux, na, wenn das nicht mal ein runder Geburtstag ist. Viele Podcasts halten gar nicht so lange durch. Und apropos Podcast, warum heißt es eigentlich Radio Tux? Ja, damals, vor 20 Jahren, gab es den Begriff Podcast oder Podcasting ja noch nicht. Also auch eine spannende Geschichte, da hieß das noch Radio on Demand. Und aus dem Grund heißt es ja dann auch Radio Tux. Und 20 Jahre Leute von Linux begeistern, von Open Source, freier Software, FreeBSD, Haiku, Selfish OS und all die anderen Entwicklungen, die wir so mitgemacht haben im Laufe der Jahre, ist, glaube ich, eine gute Geschichte und eine gute Sache. All die neuen Entwicklungen, die wir gesehen haben und all die neuen Projekte, die aufgekommen sind und Leute, die wir begeistert haben für Open Source und für freie Software. Ich glaube, Radio Tux hatte sich verdient. Alles Gute zum Geburtstag.
Hallo Linux-Gemeinde, hier ist Nils Magnus vom Linux-Tag-Team und ihr hört Radio Tux.
Hallo Ingo, hallo liebes Radio Tux-Team. Ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag, nachträglich. Radio Tux ist jetzt also wirklich 20 Jahre alt. Wow, das hätte wohl keiner von uns damals gedacht. Und von den ersten ZuhörerInnen wohl auch nicht, denn in den Kommentaren auf den einschlägigen Nachrichtenseiten, auf denen die erste Sendung verkündet wurde, sprach man mehrfach von einem Aprilscherz. Und da muss ich euch auch einen Vorwurf machen. Also wirklich, Ingo, Steffen, wer ist denn da bloß auf die Idee gekommen, eine Linux-Radiosendung ausgerechnet am 1. April zu launchen? Ich meine, aus Marketing-Sicht vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Aber mal ganz ernsthaft, so sehr man über vieles von damals heute schmunzeln mag, wart ihr einfach krasse Vorreiter. Ihr habt einen Podcast gestartet, bevor es Podcasts gab. Und ihr habt das damals schon so ernst genommen, so eine inhaltliche Ernsthaftigkeit wünscht man sich bei so manch aktuellem Podcast vergeblich. Als ihr mich dann irgendwann damals an Bord geholt habt, fand ich das alles mega cool. Und es hat auch nicht lange gedauert, bis ich meine erste Sendung moderieren durfte, nachdem ich vorher hauptsächlich die Linux-News verlesen habe. Damals war das alles sehr, sehr spannend und eine tolle Spielwiese, auf der wir viel ausprobieren konnten. Ich erinnere mich noch an mein Desktop-Spezial mit selbstgemachten Soundeffekten, die man, fürchte ich, heute immer noch im Archiv hören kann. Ja, definitiv was zum drüber schmunzeln und Haare raufen. Naja, lieber Ingo, indirekt auch lieber Steffen, liebes Radio Tux Team von damals, heute und dazwischen, nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ihr seid echt 20 Jahre alt und dürft euch deshalb vermutlich das Label ältester deutschsprachiger Podcast geben. Ich freue mich, dass ich einen kleinen Teil des Weges dabei sein durfte und wünsche euch noch viele tolle Ideen, interessante Sendungen und viel Spaß. Alles Gute wünscht euch die Stimme aus der Vergangenheit. Euer Maurice.
Yeah, okay. Hi, I'm Miguel de Casa and you're listening to Radio Tux.
Ja, Happy Birthday Radio Tux. 20 Jahre ist es am 1. April dieses Jahr geworden. Das heißt, am 1. April 2001 ging die erste Aufnahme vom Stapel. Es war Ingos Jungfernfahrt, glaube ich. Damals war es, glaube ich, noch Radio on Demand. Das war auch zu der Zeit, als es noch Software wie den Real Player gab. Ein Format, das man heute eigentlich gar nicht mehr kennt, was durch FLAC, MP3 und Co. Abgelöst worden ist. Ja, wenn man sich jetzt mal so überlegt, was in diesen 20 Jahren alles passiert ist, worüber berichtet worden ist. Man muss ja nur mal auf die Seite schauen, ins Archiv schauen. Heute kennt man Radiotux ja eigentlich nur noch so von der monatlichen Sendung, die wir machen. Und damals war das aber noch so, damals auch zu studentischen Zeiten, wo es noch das Hochschulradio gab, also Radiotux Horat. Es gab damals die Ubuntu Weekly News. Und auch wenn es der Name Radiotux so ein bisschen suggeriert, es ging ja nicht nur um Linux, sondern Open Source war immer ein Thema. Das heißt natürlich auch andere Betriebssysteme, Open Source Betriebssysteme wie eben auch Sailfish OS oder IQ, FreeBSD ist bei uns immer mal wieder in der Sendung zu hören. Und natürlich auch diverse Open Source Tools, ich sag mal Trends aus dieser Szene wie Docker, was ja auf dem Linux aussetzt, oder auch Kubernetes und diese ganze Container-Orchestrierung. In diesen 20 Jahren ist viel passiert, über das auch von Radiotux berichtet wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, großen Applaus an all die Leute, die das über die Jahre begleitet haben, die dort mitgemacht haben. Es sind, glaube ich, für die, die schon länger dabei sind, 20 tolle Jahre. Für die, die vielleicht seit einiger Zeit erst dabei sind und das Format hören, ist es wahrscheinlich aber auch eine schöne Zeit. Und ich muss sagen, es ist wirklich toll und ich hoffe, wir werden auch noch die nächsten 20 Jahre erleben. Und hoffentlich, wenn es dann vielleicht mal an den 25-jährigen Geburtstag geht, dass wir dann auch mal wieder ein Hörertreffen haben. In dem Sinne auf jeden Fall Happy Birthday Radiotux.
Hello, this is Sami. I'm the CEO and a founder of company Yolla, developing Sailfish OS, and this is Radiotux.
Radiotux. Live vom Linux-Tag 2007 aus Berlin. Vom 30. Mai bis zum 2. Juni aus den Messehallen unter dem Funkturm.
Music nonstop.
Interviews, Hintergrundberichte und GEMA-freie Musik. Der Linux-Tag 2007.
Linux.
Mehr Infos auch im Netz unter radiotux.de.
Radiotux live von der CeBIT 2010. Alle unsere Sendungen, Interviews und Beiträge findet ihr in unserem umfangreichen Archiv. Klickt www.radiotux.de.
Ja, 20 Jahre Radiotux. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und für mich ist es auch mehr als die Hälfte meines Lebens, muss man auch ganz klar sagen. Als ich damit angefangen habe, ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das in 20 Jahren noch existiert. Und wir haben es ja gerade in den persönlichen Wünschen schon gehört. Wer weiß, ob wir nicht noch in 20 Jahren immer noch hier sitzen und dann eine nächste Geburtstagssendung machen. Die Geburtstagsparty ist leider ein bisschen ausgefallen. Wir haben uns online natürlich ein bisschen getroffen in dem Jitsi-Raum und haben ein bisschen gequatscht miteinander. Ich glaube, es war auch eine lustige Runde. Ich glaube, wir saßen mindestens 2-3 Stunden. Aber so eine große Feier wie zum 10-Jährigen, als wir auf dem Linux-Tag in Berlin waren und dort eine richtige Standparty hatten, so mit Bier und Musik und vielen Leuten ringsrum. Das ist natürlich gerade jetzt in der aktuellen Zeit nicht möglich, aber ich hoffe mal, wir holen das dann irgendwann nach. Vielleicht dann spätestens, sagen wir mal so, zum 25. Ja, nochmal einen herzlichen Dank an alle, die uns hier so eine kleine persönliche Botschaft mitgebracht haben. Und ihr habt ja gerade schon gehört, warum Radiotux vielleicht Radiotux heißt, ja, nicht nur, dass es einfach das Wort Podcasting nicht gab, die ersten Sendungen waren aber auch so diese klassischen Magazin-Radiosendungen, so ein bisschen, wie das jetzt in dieser Sendung hier auch ist. Wir waren tatsächlich auch öfter über UKW zu hören, nicht nur in der Zeit des Hochschulradios, aber ich glaube in Luxemburg waren wir eine Zeit lang über ein Radio, das Radio ROM zu hören, auch auf anderen UKW-Sendern, insbesondere bei freien Radios wurden unsere Sendungen gespielt, also auch daher, ja, klassisches Radio über UKW hatten wir auch im Portfolio und dann natürlich vom Linux-Tag oder von mehreren Linux-Tagen, egal ob das jetzt die, die Linux-Tage, die dann später noch in Berlin war, die Chemnitzer Linux-Tage, die Kieler, die Augsburger und was auch immer noch. Also wir waren eigentlich auf sehr, sehr vielen kleinen und großen Community-Events und haben auch von dort live gesendet. Auch von der CeBIT zum Beispiel haben wir, ich glaube, 2 Jahre lang zumindest ein Live-Programm gestaltet und viele, viele Interviews geführt. Und von dem her würde ich da sagen, ganz klar haben wir auch so ein bisschen Radiocharakter, auch wenn jetzt die letzten Folgen dann tatsächlich eher dieses klassische Podcasting-Talk-Format waren, von dem ich auch weiß, dass viele von euch das gerne hören, haben wir natürlich ganz viele Sendungen, die ja wirklich Beitrag, Musik, Moderation und sowas sind, so wie diese Sendung jetzt auch hier wieder so ein bisschen ist. Und ich habe es mir natürlich auch nicht nehmen lassen, in meinem alten Archiv ein bisschen zu graben, auf einigen Festplatten, die schon lange unbenutzt waren sozusagen, und habe eben nochmal ein paar Betten, also das, was jetzt hier unter meiner Moderation liegt oder auch von den anderen Moderationen lag, mit eingespielt, was wir sonst in letzter Zeit auch nicht gemacht haben, aber hier habe ich es jetzt mal wieder rausgekramt und ihr könnt ja mal sagen, ob das gut klingt oder eben ihr das nicht mehr mögt. Genau, ja. Sonst bleibt mir vielleicht noch zu sagen, ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen. Ihr habt jetzt ein paar ältere Kollegen gehört oder Leute, die nicht mehr dabei waren, aber auch Leute, die mir ans Herz gewachsen sind. Ja, ich habe durch Radio Tux einfach viele, viele Leute kennengelernt, viele, die hier bei Radio Tux mitmachen und zu sozusagen Freundinnen fürs Leben geworden sind. Andere waren nur ein Stück des Weges dabei, die sieht man aber immerhin noch auf Twitter oder irgendwelchen anderen sozialen Medien, und manche, die sehe ich zumindest noch im Umfeld von irgendwelchen anderen Linux-Veranstaltungen oder Open-Source-Veranstaltungen, und es ist einfach schön, so ja, Freundschaften fürs Leben oder auch für die berufliche Zukunft zu knüpfen. Und wenn ihr Lust habt, Interesse habt, bei Radio Tux mitzumachen, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ja, ihr könnt schreiben an info@radiotux.de. Wir sind ein offenes Projekt. Ihr könnt einfach sagen, ey, ich habe mal Lust, zu XY einen Beitrag zu machen. So wie der Peter ja auch gesagt hat, er findet, wir haben da und da ein paar Defizite gehabt und er würde gerne nochmal reden. Also nochmal vielen Dank dafür. Ja, ihr könnt einmalig mitmachen, ihr könnt aber auch gerne mit in die Redaktion kommen, so wie Sebastian das in letzter Zeit getan hat und hier regelmäßig mitmachen. Wir sind natürlich auch gerne dazu da, dann zu beraten, was brauchen wir überhaupt für Technik, wie macht man das mit diesen Aufnahmeprogrammen, insbesondere wenn man jetzt nicht selber gleich den Podcast starten will, sondern vielleicht in der Gruppe was machen will, dann gerne, und natürlich was mit Linux machen will oder Open Source machen will, dann seid ihr herzlich bei uns willkommen und wir freuen uns über jeden, der hier mitmachen möchte. Wer nicht mitmachen möchte, aber sich die ganze Geschichte noch angucken will, also nicht nur, dass wir einen Wikipedia-Artikel haben, weil wir wahrscheinlich auch schon so lange dabei sind, es gibt ein Archiv, es gibt archiv.radiotux.de, und da sind alle Sendungen seit 2001 oder hoffentlich alle Sendungen seit 2001 versammelt. Also wenn ihr Lust habt, mehrere Stunden, Tage, Wochen, ich habe keine Ahnung, wie viele Sachen, das sind viele, viele, dann könnt ihr natürlich da gerne hingehen und euch ein paar Sachen runterladen, was weiß ich, die erste Sendung hören, ja, und in der ersten Sendung werdet ihr auch mich hören, das ist ein bisschen peinlich, aber ich meine, wir haben alle mal klein angefangen. Ja, dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an alle, die uns über die Zeit begleitet haben, nicht nur in der Redaktion, sondern natürlich auch an euch Hörer, die uns zuhören, die uns mit Kommentaren weitergebracht haben, kritischen, positiven Kommentaren, aber auch alle, die uns einfach nur so hören und mögen und uns deswegen begleiten und vielleicht auch unsere Stimmen liebgewonnen haben. Danke auch an alle Sponsoren, die uns über die letzten Jahrzehnte, ich kann ja jetzt Jahrzehnte in der Mehrzahl sagen, die uns über die letzten Jahrzehnte unterstützt haben, die uns Server-Speicherplatz zur Verfügung stellen, die uns teilweise Domains zur Verfügung gestellt haben, sowohl private Sponsoren, die uns früher Mirrors bereitgestellt haben, als auch Geldspenden getätigt haben, damit wir in unsere Hardware investieren können, also auch in unsere Audio-Hardware. Vielen, vielen Dank auch nochmal dafür. Ihr könnt uns natürlich aber auch einfach so eine private Spende dazu geben. Das ist auch möglich und beste Möglichkeit zurzeit auf LiberaPay zum Beispiel. Flutter benutzen wir jetzt nicht mehr so wie früher. Oder ihr meldet euch einfach mal bei uns, da finden wir schon einen Weg. Das Ganze benutzen wir dazu, um dann, wenn wir auf irgendeinem Event sind, wenn das dann mal wieder stattfinden kann und Corona sozusagen vorbei ist, dass wir uns dann mal selber zusammensetzen, was essen gehen, eine kleine Standparty machen zum Beispiel, eine kleine Radio-Tux-Feier. Wie gesagt, wir sparen jetzt bis zum 25-jährigen Jubiläum. Also auch das ist alles möglich. Und ich freue mich, dass wir 20 Jahre Radio Tux feiern können, dass es so ein langlebiges Projekt ist. Ich bin ja wahnsinnig glücklich, dass wir so viel Zeit miteinander verbringen konnten, dass es so viel Spaß gemacht hat, dass ich so viel erleben durfte, so viele nette Leute kennenlernen durfte und einfach hoffe, dass euch dieses Projekt auch viel Spaß macht und ihr hier gerne zuhört. Und ansonsten Kommentare, Kritik, wie immer, gerne einfach bei uns mit auf die Seite oder schreibt uns einfach eine Mail. Ja, jetzt kommt noch ein Lied und zwar German Iron Sea. Und zwar haben wir auch eine Zeit lang den Open Music Contest zum Beispiel begleitet und das ist eine Band, ich weiß gar nicht, ob es sie heute noch gibt. Auf jeden Fall habe ich das auch in meiner Schatzkiste gefunden, in meiner Archivkiste. Und damit ist es heute der letzte Beitrag zu dieser Sendung. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Sie bitten, in eigenem Interesse während des nun folgenden Musikprogramms Ihre Fenster und Türen fest verschlossen zu halten und alle anwesenden Nicht-Familienmitglieder für die Dauer der Sendung aus dem unmittelbaren Hörbereich Ihres Rundfunkgerätes herauszubitten, um eine öffentliche und somit für Sie gebührenpflichtige Aufführung auszuschließen. Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen nun viel Freude bei dem ungestörten Genuss unseres Programms.
Nee, Party ist vorbei. Könnt ihr knicken. Ui, Gebühren für die Künstler. Mann, ich bin auch selber Künstler. Ich bin Lebenskünstler. Hartz IV, zwei Kinder, ein Hund, ein dickes Auto. Ich meine, was ist los? Geh mal! So Open Source. Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber nicht vor der Polizei. Denn vor der GEMA, vor der GVL, der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Hartes das Ziel, nach dem sie streben. Hartes, dass sie Dreck auf alle geht. Hartes nicht der starke Gesicht. Hartes, wenn Musik an den Geblüten zerbricht. Wenn Rocker ihre Plattform verliert. Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verlieren. Jeder einzelne Zeit, der geopfert wird, und geht weiter und geht mal.
Wir gehen in die Charts, wir gehen in Herzen. Ein Blick auf die Charts bereitet mir noch Schmerzen. Popstars, Wanted Wonder Images. Kein Wunder, wenn aus den Stadt Talentbedingung ist. Wir brauchen nicht noch mehr Interpreten. Wir brauchen talentierte Typen mit echten Charakteren. Euer Zeug ist zu billig, hat zu wenig Qualitäten. Wir verlangen für den Schrott zu viel Monöken. Finanziert Kopierschutz und Anwaltskanzleien. Ihr versucht den Fans die Hand abzuschneiden. Kriminalisiert den Käufer, der euch finanziert. Kein Wunder, dass ihr ihn am Ende verliert. Schon mal ein Buch mit Kopierschutz gesehen. Denn das ist auch der Grund, warum sie noch über den Laden stehen. Macht so weiter, aber rechnet nicht mit Erfolg. Gute Musik überlebt auch euch.
Ja, Mann, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es gibt nur einen Mann, der mir aus der Klemme helfen kann. Boris!
Ich geb euch Feuer! Ist nicht gelogen, Bro. Es klingt auch ohne Gamer sowieso. Gib jetzt mal Gas mit Gemini NC und ein dickes Fuck an die Industrie. Es ist sowieso lieber, mit einer Banker zu bleiben, dicke Songs zu schreiben, kostenlos zu verbreiten, gib deine Meinung in Rules und Style zu frei. Bitte Mucke zu machen und mit allen zu teilen. Original oder Imitat, 10.000 Bundesbürger potenziell verklagt. Darum sind wir hier auch hier und fragen, was ist das? Es steht doch schon im Internet. Wir haben
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2021 unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Manitou.